Im Lukas-Evangelium ist Jesus gefühlt irgendwie ständig unterwegs. Der rennt von A nach B, ist er ständig in Galiläa und so unterwegs. Und ich würde sagen, ja, passt. Jesus wird ja immerhin oft als Wanderprediger bezeichnet. Und während er so unterwegs war, hat Jesus viele Leute getroffen, aber er hat auch gepredigt. Muss er ja auch, sonst wäre er ja nur ein Wanderer gewesen. Und als Wanderprediger, naja, da predigt man auch. Und er hat ganz viele Geschichten am liebsten erzählt. Über Freud und Leid, über Wundervolles, aber auch Alltägliches. Über Dinge, die man noch nie nachgedacht hat. Und über Dinge, wo man dachte, man hätte sie im Griff. Aber weil Jesus darüber redet, bekommt man nochmal einen ganz neuen Fokus darauf. Eines Tages erzählt er halt eben dieses Gleichnis von einem, der unterwegs ist, von Jerusalem nach Jericho. Halt eben die berühmte Geschichte, das berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir haben es ja gerade erst vorgelesen bekommen. Und ja, vielleicht denkt der eine oder die andere von Ihnen, von euch jetzt, ach nö, nicht schon wieder zu diesem Gleichnis eine Predigt. Kennen wir doch schon, könnten wir eigentlich selber halten. Habe ich mir auch gedacht. Deswegen werde ich das mal in 6 kurzen Spotlights, dieses berühmte Gleichnis irgendwie hoffentlich ganz neu beleuchten, sodass vielleicht doch noch ein oder anderer neuer Gedanke dabei ist. Starten wir mal mit dem ersten Spotlight. Die beiden Psychologen Daley und Daniel Batson, die haben sich genau von diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter inspirieren lassen zu einer Frage, nämlich wie sehr wird das Verhalten durch die Situation, in der ich mich gerade befinde, beeinflusst? Was für Auswirkungen hat die aktuelle Situation? Und das wollten sie genauer wissen. Und sie sind an ein theologisches Seminar Princeton in England herangetreten und haben dort 40 Theologiestudenten gefragt, ob sie an so einer kleinen wissenschaftlichen Studie quasi teilnehmen wollten. Und die 40 Theologiestudenten haben eingewilligt. Und die Straße von Jerusalem nach Jericho, das war ein recht herunterkommender Weg irgendwo auf dem Universitätsgelände. Die Studierenden wurden dabei in 2 Gruppen eingeteilt, a 20 Leute. Und diese Leute bekamen jeweils unterschiedliche Aufgaben, die beiden Gruppen. Die eine Gruppe, die sollte sich damit beschäftigen, welche Berufschancen sie als Theologen haben. Und die anderen sollten so eine Art geistlichen Impuls, eine Andacht zu barmherzigen Samariter ausarbeiten. Und wenn sie dann fertig waren, nach einer gewissen Zeit, sollten sie in ein Büro entfernt über den Campus gelegen, dort hingehen. Und die Probanden wurden allerdings unterschiedlich stark unter Zeitdruck gesetzt. Den ersten wurde gesagt, oh Mann, Sie sind ziemlich spät dran, beeilen Sie sich, gehen Sie direkt da rein, gehen Sie direkt ins Büro und dann ist Ihre Zeit gekommen da. Man wartet schon wirklich auf Sie. Den anderen wurde gesagt, okay, Sie haben Zeit, aber gehen Sie direkt durch und dann geht es auch los für Sie. Aber der Zeitdruck war nicht ganz so hoch. Und der dritten Gruppe wurde gesagt, ah, ihr habt Zeit, geht gemütlich rüber, setzt euch dann dahin und irgendwann werdet ihr halt eben entsprechend aufgerufen. Der Weg zu diesem Büro war präpariert. Da lag ein schlecht gekleideter, stinkender junger Mann. Er roch nach Alkohol. Naja, hätte vielleicht nach einer durchzechten Nacht, wie das Studenten vielleicht schon mal machen, irgendwie ist er nachts dort liegen geblieben, hat nicht mehr nach Hause gefunden vielleicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall lag diese Person dann da. Und alle Studierenden, egal was sie gemacht hatten, vorher sich vorbereitet und mit unterschiedlichem Zeitdruck, mussten an dieser Person vorbeigehen. Und dann wurde eingeteilt auf einer Skala von 0 bis 5, wie ihr Verhalten war. 0 war, sie sind einfach dran vorbeigegangen. 1 war, okay, sie haben zumindest, 0 war, sie haben ihn noch nicht mal wahrgenommen. Eins war, okay, sie haben ihm wahrgenommen, aber nicht geholfen. Zwei war, okay, sie haben ihn vielleicht angesprochen. Und fünf war, sie haben sich irgendwie gut um den gekümmert, vielleicht noch jemand anderen kurz angerufen, dass die Person sich dann weiter kümmert. Was kam jetzt bei diesem Experiment heraus? Von den 40 Studierenden hielten 16 Probanden an und handelten in dieser Kategorie 2 bis 5. Also es in Ansprachen fragt, ob er Hilfe braucht oder sich tatsächlich gut um ihn kümmerten. Aber die anderen, 60%, die gingen irgendwie an ihm vorbei. Und insbesondere die, wo der Stress hoch war, da war es bei ganz vielen so, dass sie den Mann sogar gar nicht wahrnahmen. Sie haben ihn überhaupt nicht gesehen. Was können wir also aus diesem kleinen Experiment lernen? Also ich habe da zumindest draus gelernt, nachsichtig mit Menschen umzugehen, die in einer gewissen Situation nicht so handeln, wie wir denken, das wäre gut. Oder so sollte man vielleicht als Christ oder Christin oder als guter Mensch einfach allgemein handeln. Weil vielleicht das Stresslevel, die Situation, irgendwas alles überlagert hat und man gar nicht wahrgenommen hat, dass hier eine Situation gewesen wäre, wo man hätte helfen können. Und diese Erkenntnis, die kann uns jetzt auch in Folsan weiterhelfen, in unserem Spotlight 2. Im Jahr 2011 ereignete sich in dieser südchinesischen Stadt, ich kriege es noch irgendwie hin, Foshan, auf jeden Fall eine ganz ähnliche Geschichte wie die vom barmherzigen Samariter. Ein zweijähriges Mädchen, Wang Yu, hatte sich von seiner Mutter irgendwie losgerissen, war dann aus dem Hinterhof auf die Straße gerannt und wurde dort von einem Lieferwagen angefahren. Und der Wagen hielt nicht an und man weiß das, weil dort eine Kamera hing und die Straße beobachtete. Jetzt denkt man, boah, das war schon schockierend. Aber noch schockierender war, dass kurze Zeit danach 18 Personen, entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß, ebenfalls an diesem Mädchen vorbeigingen und die meisten davon hatten dieses jammernde Mädchen wahrgenommen. Zeigte auch wiederum die Kamera. Irgendwann fuhr dann ein zweiter Lieferwagen in der Straße vorbei und überfuhr das Bein des Mädchens nochmal. Und erst dann, ein Straßenreiniger, meinte er dann, jetzt muss ich irgendwas machen und rief dann entsprechend einen Notarztwagen. Der kam dann zu dem Mädchen, es wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, aber die Verletzungen waren zu stark, das Mädchen verstarb kurz darauf. Vielleicht denken Sie, vielleicht denkt ihr jetzt, das ist auch unglaublich, wie kann denn sowas passieren? Wäre ich da gewesen, also ich hätte auf jeden Fall eingegriffen. Ja, vielleicht hätten wir das tatsächlich getan. Spotlight 3. Ich lade Sie, euch einfach mal zu einem kleinen Exkurs ein. Täglich sterben 12.000 Kinder an den Ursachen von extremer Armut, weil sie vielleicht nichts zu essen haben oder keine medizinische Versorgung oder in einem Gebiet wohnen, wo Gewalt an der Tagesordnung ist. Und wahrscheinlich ist heute Morgen irgendwo auf der Welt ein Junge an Masern gestorben. Wir wissen, naja, an Masern muss man eigentlich nicht sterben, aber die Eltern hatten einfach kein Geld für die medizinische Versorgung. Und so ist der Junge halt eben trotzdem an Masern verstorben. Dieser Junge und auch die 12.000 anderen Kinder, die hätten nicht sterben müssen, sondern mit ganz einfachen Mitteln hätten die gerettet werden können. Wir hier so in Deutschland im Durchschnitt schauen 3 Stunden 33 Minuten Fernsehen, klassisches analoges TV. Und 38% der Leute, die TV schauen, die gucken Nachrichten. 53 Millionen Menschen in Deutschland hören jeden Tag irgendwie Radio. Und alle halbe Stunde gibt es ja da bei jedem Sender eigentlich Nachrichten, die man hören kann. Und zusätzlich kommt noch, dass es über 300 Tages- oder Wochenzeitungen in Deutschland gibt. Ich habe den Verdacht, wir sind eigentlich recht gut informiert in Deutschland. Und vielleicht haben wir das auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört, dass es tatsächlich so viele Kinder gibt, die extrem arm sind und die auch unter den Folgen von extremer Armut entsprechend sterben und Mangel leiden. Wir sind ihnen also indirekt vielleicht doch schon mal begegnet, hatten aber Gründe, um auf ein anderes Programm zu schalten oder uns gedanklich nicht damit zu beschäftigen, das auf jeden Fall zur Seite zu schieben. Also ich zumindest. Mir geht das schon mal so. Spotlight 4. Hab mich gefragt, wie muss es sich für Wang Yu, die 12.000 Kinder oder den Überfallenen aus dem biblischen Gleichnis anfühlen, liegen gelassen zu werden. Zu sehen, wie Passanten, ein Priester oder der Levit auf einen zukommen und vorbeigehen. Was macht es mit Menschen, die erleben, dass ihr Leben scheinbar nicht wert ist, beachtet zu werden? Dass sie es nicht wert sind, gesehen zu werden und dass sie erfahren müssen, ich scheine irgendwie egal zu sein. Und was macht es mit Menschen, die verschiedene Leitsituationen, ob vor Ort hier in Deutschland oder weltweit irgendwie wahrnehmen und dennoch weitergehen? Spüren sie vielleicht auch dieses Gefühl, dass es eigentlich egal ist, was sie machen, was sie tun. Dass es egal ist, ob wir helfen, weil sich an dem Zustand eh nichts ändert. Weil das Problem viel zu groß ist. Oder solange die Reichen und Mächtigen, die Regierung nicht irgendwie aktiv wird, dann macht das alles nichts. Ist doch eh nur ein Tropfen eigentlich so auf den heißen Stein. Und ich glaube, das finde ich das Fatale an der Situation. Die einen haben das Gefühl, dass sie egal sind. Und die anderen denken, dass es egal ist, ob sie etwas tun oder nichts tun. Priester, Levit, die Passanten da in Südchina, sie alle haben irgendeinen Punkt gefunden, weshalb sie vorbeigehen. Spotlight 5. Wenn wir so einen Film schauen, zumindest geht es mir so, dann identifiziert man sich ja irgendwann mit einem der Hauptakteure aus dem Film. Und Studierenden eines theologischen Seminars in Ohio aus verschiedenen Jahrgängen, die wurden ebenfalls gefragt, mit welcher Person sie sich aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter identifizieren würden. Und die Studierenden sagten, egal welcher Jahrgang, über Jahre hinweg eigentlich immer wieder Priester, Levit oder barmherziger Samariter. Sie alle fühlten sich durch das Gleichnis herausgefordert, dem Bedürftigen, den Überfallenen, irgendwie ein Nächster zu sein. Es wurde dieselben Frage Studierenden in verschiedenen afrikanischen Universitäten gestellt, mit wem sie sich denn so identifizieren würden. Und da kam halt nicht Priester, Levit oder Samariter heraus, sondern ganz viele identifizierten sich mit dem Mann, der dort überfallen auf der Straße lag. Die Studierenden verstanden das Gleichnis nämlich so, dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, nicht immer entscheiden können, wer ihnen hilft, sondern dass sie abhängig vom Wohlwollen anderer Menschen sind. Mit welcher der Figuren aus dem Gleichnis wird sich Jesus wohl identifiziert haben? Spotlight 6. In der Mitte des Gleichnisses haben wir ja eben vorgelesen bekommen Folgendes. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Im Griechischen steht für Mitleid das Wort splachnissomai. Splachnissomai. Man kann es irgendwie kaum aussprechen, man kann es schwer beschreiben, aber man kann es auch unmöglich ignorieren. Dieses griechische Wort würden wir besser mit Mitgefühl oder Barmherzigkeit übersetzen. Wörtlich heißt es eigentlich, die Eingeweide werden angerührt. Also es ist ein Gefühl, was dich tief in deinem Innern bewegt. Etwas, das so stark und so eindeutig ist, dass du gar nicht anders kannst, als irgendwie aktiv zu werden. Es ist ein leidenschaftlicher Impuls, der das Innerste deines Wesens irgendwie anrührt und du sagst, nee, jetzt muss ich was tun. Ungefähr so könnte man splachnissomai beschreiben. Und unser Herz, so scheint es mir, scheint die Quelle für ein solches splachnissomai, für ein ganz tiefes Mitgefühl zu sein. Und es scheint mir, als wenn wir unser Herz für splachnissomai öffnen, aber auch verschließen können. Und zum Verschließen habe ich den Eindruck, trägt unser Verstand oft bei, der entsprechend davon abrät, so zu handeln. Der sagt, das macht keinen Sinn, das ist gar nicht nachhaltig, das ist vielleicht zu unsicher. Ja, wenn nicht die Mächtigen, die Regierung eingreifen oder aktiv werden, dann bringt das alles nichts. Ich glaube, dieser Konflikt zwischen Herz und Verstand, den erleben wir ja auch in ganz vielen anderen Situationen. Das scheint ja ein ganz typisch menschliches Ding zu sein. Und ganz klar, unsere Welt ist ja auch nicht schwarz-weiß, sondern hat viele Grautöne. Deswegen, ja, ist das auch gut so. Das Herz, Bauchgefühl und der Verstand miteinander was abwägen. Mir scheint jedoch, dass unser Herz durchaus auch Führungskompetenz haben darf. Weil unser Verstand oft recht gut da drin ist, nämlich Dinge zu finden, wieso wir gerade splachnissomai, dieses tiefe Mitgefühl, nicht tun sollten. Aber dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, das ermutigt uns ja eigentlich, Gründe zu finden, etwas zu tun, aktiv zu werden. Ganz viele alte biblische Texte und ihre darin herauszufindenden Weisheiten und was man davon lernen kann, das fasziniert mich. Und diese Texte drehen ja oft sich ganz darum, barmherzig zu handeln, mitfühlend zu sein. Und das bewegt mich und gibt mir den Impuls, von mir selber wegzuschauen, hin zum anderen mich zu wenden, wahrzunehmen, wie es dem anderen geht. Also diese biblischen Geschichten können unser Herz weiten. Und genau das hat auch diese Studie, dieses Experiment, sage ich mal eher, das Experiment in Princeton auch gezeigt. Die Studierenden nämlich, die eine Andacht zu barmherzigen Samariter ausgearbeitet haben, davon haben 53% Hilfe angeboten dem Mann, der dort lag. Die sich mit den Zukunftschancen ihres Jobs auseinandergesetzt hatten, da haben nur 29 geholfen. Also wir können da von diesem kleinen Experiment noch was lernen, nämlich dass solche Geschichten, solche Narrative, die können den Geist eines Miteinanders, auf den anderen zu schauen, die können da etwas entfalten und uns prägen. Im Jahr 2010, da war ja Ben Becker, der Schauspieler, auf Tour. Ben Becker liest die Bibel. Ich war da mit meiner Frau in Frankfurt in der Jahrhunderthalle und wir haben uns einmal die Bibel von Ben Becker vorlesen lassen. Und während er dort so war, sagte er dann irgendwie, hier, Sie haben ja alle mitbekommen, da war dieses Erdbeben in Haiti und ganz viele Menschen sind jetzt obdachlos und haben nichts zu essen und so. Und er sagt, ich habe normalerweise nichts mit Charity und Helfen und so am Hut. Und ich bin auch eigentlich keiner, der irgendwie der Bibel nahe steht. Aber wer die Bibel liest, der kann nicht anders als zu helfen. Und deswegen machen wir jetzt mal ganz spontan, lasse ich mal Becher rumgehen, die eigentlich für Getränke sind, aber ich habe nichts anderes, eine ganz spontane Aktion, weil ja, ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt helfen. Ben Becker wurde durch das Lesen der Bibel mit Splachnissomai berührt. Und wer diesen Weg auch mal bewusst, gerade das Lukas-Evangelium eignet sich dazu, einfach mal nachgehen will, wir haben da so eine Sonderedition dazu, darf sich gerne so eine Bibel nachher mitnehmen und da ist auch ein Lesezeichen für ein YouVersion Audio Bibellese. Genau. Mal unter uns, eigentlich ist diese Story vom barmherzigen Samariter doch recht deutlich. Wenn ich irgendwie Not sehe und etwas über leidende Menschen erfahre und dann auch noch etwas tun könnte, dann soll ich das tun und nicht warten, bis vielleicht jemand anderes was tut. Und auch das Argument, dass die Not zu groß, zu komplex ist und dass ich deswegen nichts tun kann, auch dieses Argument wird hier nicht mitgeliefert. Denn dieses Gleichnis bietet ja diesen Impuls, dass auch wenn ich ein Problem nicht vollständig beheben kann, ich trotzdem das einbringen soll, was ich irgendwie habe. Denn die Versorgung mit Öl und Wein war auch schon damals nicht der letzte medizinische Kenntnisstand. Das war irgendwie so gerade erste Hilfe. Und die Herberge, in dem der Überfallene dann gebracht wurde, naja, das war eher eine Bar mit einem angegliederten Bordell, wo man auch irgendwie übernachten konnte. Also der Herbergsmensch dort, das war jetzt kein Notfallarzt und die Herberge war keine Notfallklinik. Ich habe den Verdacht, dass Mitgefühl und Barmherzigkeit uns nicht einfach so in den Schoß fällt. Deswegen hat Jesus auch in der Mitte des Lukas-Evangeliums genau dieses Gleichnis platziert. Wenn ich so auf mich schaue, dann habe ich manchmal den Verdacht, das ist eher wie so ein Fremdkörper in unserer Gesellschaft auch vielleicht, in einem modernen Leben, wo es um Wettbewerb, wo es um höher, schneller, weiter geht und wo unsere Gesellschaft auch immer mehr und mehr individualistischer wird. Dieser Ich-zuerst-Mechanismus, der scheint irgendwie noch in unseren Gehirnwindungen zu überwiegen. Und diese Beobachtung von mir selbst und der Gesellschaft bringt mich irgendwie dazu, dass wir, glaube ich, immer wieder eine bewusste Entscheidung treffen müssen. Wollen wir barmherzig sein oder nicht? Soll mitfühlende Liebe den Nächsten berühren oder nicht? Ob wir Levit, Priester oder Samariter sein wollen, ich glaube echt, das ist eine Entscheidung. Ja, ich gebe zu, wenn ich auf mich blicke, immer wieder ploppt dieser Ego-Modus auf. Und dann finde ich vielleicht auch Gründe, wieso ich mich nicht berühren lasse. Aber ihr seid vermutlich viel edlere Menschen und das ist auch gut so. Aber ich zumindest muss mich wirklich immer wieder bewusst entscheiden, weil Barmherzigkeit, Mitgefühl ist nicht mein Autopilot. Es ist nicht wie bei einem Bewegungsmelder, wo wenn ich ins Dunkle gehe und dann geht das Licht an, weil da Bewegung ist. So ist das bei mir nicht. Das ist dann automatisch, okay, hier ist eine Situation, hier handle ich barmherzig. Ich glaube, es ist insbesondere ein Prozess, ein Weg wirklich, der zu gehen ist. Aber ich ahne, je häufiger wir uns dafür entscheiden, barmherzig zu handeln, barmherzig über jemand anderen zu denken, umso einfacher wird's. Und die Frage lautet, glaube ich, wer willst du, wer wollen Sie heute sein? Levit oder Samariter? Wir müssen uns immer wieder in den jeweiligen Situationen neu entscheiden. Und wo der Weg mich dann hinführt, ob direkt auf den Überfallenen zu oder an ihm vorbei, ja, das ist unsere Entscheidung. Amen.
Lieber Vater, wir singen dir mit Herz und Mund, guter Gott, Grund unseres Lebens. Wir singen Lieder des Danks für alles, was wir zum Leben haben. Das tägliche Brot und Wasser, das tägliche Licht und die Luft. Wir singen Lieder des Danks für alles, was uns Freude schenkt. Die Musik und die Fantasie, das Lachen und das Gespräch. Du hast uns reich beschenkt. Wir singen dir mit Herz und Mund, guter Gott, Ziel unserer Sehnsucht. Wir singen Lieder der Klage über alles, was Menschen verletzt, die Macht der Gier und der Gewalt, die Frechheit des Hasses. Wir singen Lieder der Klage über alles, was Leben zerstört, um unschuldige Tote, Menschen ohne Haus und Heimat. Sende uns deinen Frieden. Wir singen dir mit Herz und Mund, guter Gott, Quelle unserer Zuversicht. Wir singen Lieder der Hoffnung für diese deine Welt, dass Güte und Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden sich finden. Wir singen Lieder der Hoffnung für gute Wege ins Morgen, für die Alten und die Jungen, für die Suchenden und die Glaubenden. Geh mit uns allen. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich darf euch den Segen unseres guten Gottes zusprechen. Möge Gott auf dem Weg, den du gehst, vor dir hereilen und dein Wegweiser sein. Sei gesegnet, ob du gerade weißt, wohin dein Weg dich führt oder durch tiefe Täler und dunkle Schluchten zu wandern hast. Möge dich dein Weg stets aufwärts in die Nähe Gottes führen. Dafür segne sich der dreieine Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen.